anfängst.
Ja, guten Morgen nochmal.
Morgen.
Ich will mehr von dir sehen, haben wir ja gesungen, ne? Und das hat mir jetzt ein weiteres Stichwort geliefert. Darum geht es nämlich heute. Ich will mehr von dir sehen. Und ich muss zugeben, die Predigt ist zunächst einmal leicht und flockig entstanden in der Idee und dann ziemlich schwer und mit Hindernissen umzusetzen gewesen. Ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass es wichtig ist oder dass es umkämpft ist, sei jetzt einmal dahingestellt, schauen wir mal. Ja, du machst alles neu, ist das Thema, das ich dann schließlich gewählt habe. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Jahreslosung 2026, Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Hat jeder oft gehört am Jahresanfang, vielleicht schon wieder vergessen, vielleicht ist noch am Leben, am Durchkauen. Und das ist das Wichtige eigentlich, dass ich hoffe, dass jeder das mitnimmt, dass dieses Dranbleiben, dieses Durchkauen, und das ist, muss ich ehrlich zugeben, auch nicht meine größte Stärke, dass das wichtig ist, dass wir das lernen und üben müssen. Also siehe, ich mache alles neu, das bezieht sich eigentlich auf die letzte Phase in der Offenbarung, nämlich auf das Ende, den neuen Himmel, die neue Erde und das neue Jerusalem, wenn das einmal dann so weit ist. Im Vers 3 davor heißt es, und hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Das ist aber heute nicht mein eigentliches Thema. Ich möchte nämlich mit euch beleuchten, wie wir uns persönlich darauf vorbereiten sollten. Also wir wissen, da kommt was, da kommt in der Endphase, in der Endzeit, sagt die Bibel, da kommt was auf uns zu. Wir können sehenden Auges reinstolpern, aber wir können uns damit befassen und können unsere Schlüsse und unsere Lehren daraus ziehen und dann auch leben. Und das möchte ich heute einfach mit euch thematisieren. Dazu habe ich einen Begriff gegoogelt, der etwas sperrig ist und der beschreibt, was es heißt, nah am Herrn zu sein. Immer mit ihm die Dinge durchzusprechen, Verse zu kauen. Und es dieses etwas sperrige Wort heißt Kontemplation. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Kontemplation. Also das ist so entstanden, gibt es auch in anderen Bereichen, das gibt es in der Philosophie, wenn es um Selbstfindung geht, das gibt es im ganz Praktischen, aber meistens stellt man es dem gegenüber, wenn jemand so quasi im Innern sucht und sich so quasi um Selbsterlösung kümmert, dann gibt es auch eine Kontemplation. Aber die Kontemplation, die ich meine, das ist im christlichen Sinn was zutiefst Biblisches. Und die Bibel drückt es mit mehreren Ausdrücken, mehreren Umschreibungen aus. Da geht es um Nachsinnen. Wenn ich was lese, man kann über einen Bibelvers lesen und ihn im nächsten Moment wieder vergessen haben. Aber Nachsinnen bedeutet, ich spüre dem nach, ich versuche die eigentliche Bedeutung zu erfassen und eigentlich zu behalten. Das bedeutet auch schauen, betrachten, im Anschauen seines Bildes, und das ist ein ganz zentraler Punkt, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Ist das unsere tägliche Praxis, ist das unser Alltag, dass wir in den Situationen, in den Alltagssituationen unseres Lebens Christus anschauen und uns verwandeln lassen, in Situationen, wo vielleicht der Zorn, die Wut in mir hochsteigt. Schauen, betrachten. kann aber auch ganz entspanntes Schauen und Betrachten sein, wenn ich über meiner stillen Zeit sitze und einen Bibelvers quasi reflektiere, durchkaue. Verweilen vor Gott, da soll es auch ganz besonders drum gehen. Verweilen wir in unserer stillen Zeit wirklich vor Gott oder ist das eher so eine Pflichtaufgabe? So, ich muss jetzt noch 5 Minuten. Suchen des Angesichtes Gottes. Hören. Also ich habe was von Gott gehört. Da ist dann immer die Frage, ist für mich zumindest die Schwierigkeit, sind das jetzt meine eigenen Gedanken, meine eigenen Wünsche oder hat da Gott wirklich gesprochen? Der Heilige Geist spricht mit einer leisen Stimme, die kann man überhören, die kann man aber auch fehlinterpretieren, kann das mit eigenen Gedanken und Wünschen verwechseln. Ja, und das alles würde ich jetzt einmal, und das habe ich auch ziemlich viel nachgelesen drüber, unter diesem Begriff Kontemplation verwenden. Und deswegen möchte ich den jetzt synonym, auch wenn er ein wenig sperrig und ein wenig fremd klingt, möchte ich den jetzt in der Folge verwenden. Eigentlich beschreiben alle diese Begriffe eine innere Haltung der stillen, liebenden Aufmerksamkeit. Der stillen, liebenden Aufmerksamkeit Gott gegenüber und seinem Wort. Das ist so die Erklärung, die Beschreibung. Ja, die alttestamentlichen Wurzeln, das ist hauptsächlich das Nachsinnen über Gottes Wort. Der zentrale Begriff, das Hebräische, das ist Hegei, ein Wort, das sowohl Murmeln als auch Nachsinnen bedeutet. Und es beschreibt jemanden, der ein Wort immer wieder leise wiederholt, bewegt, durchkaut. Also das ist die Priester, die, also Pharisäer im Schriftgelehrten, im positiven Sinn. Einige typische Stellen, da gehen wir mal dann in die Psalmen. Psalm 1, Vers 2, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Ups, habe ich mir da gedacht. Es fällt mir ja manchmal schwer, den ganzen Tag über irgendwas nachzudenken, was biblisch, was das Wort Gottes betrifft. Wie mache ich denn das in der Nacht? Und dann habe ich ein paar andere Übersetzungen angeschaut und das ist so zu verstehen, dass es im Jüdischen gab es 3 Nachtwachen. Und wenn du für eine Nachtwache zuständig warst, dann warst du natürlich wach, musstest wach bleiben und deswegen Tag und Nacht. Also das heißt nicht, dass du ständig wach bleiben musst und irgendwann einmal tot umfällst, weil du überhaupt keinen Schlaf mehr kriegst, sondern so. Also das meint eigentlich nicht studieren und nicht analysieren, sondern verweilen im Wort Gottes. Psalm 63, 7. Wenn ich in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht sind meine Gedanken bei dir. Schon wieder, die ganze Nacht. Also das muss man einfach richtig interpretieren, richtig verstehen dann. Also Nachsinnen in der Stille der Nacht. Ja, ich würde vorschlagen, ihr schaut nicht nur auf den Bibelvers, sondern denkt auch mal gleich drüber nach, wie geht es denn mir selber? Wie geht es mir selber, wenn ich ins Bett gehe? Beim Einschlafen denke ich dann an irgendwelche Ereignisse des Tages oder sage ich, okay, jetzt auf Seiten und jetzt ist Gottes Wort dran. Jetzt ist der Herr dran. Ich vermute einmal, und ich habe das auch schon erlebt, dass du dann nicht über Ängste und Sorgen und Schwierigkeiten träumst, sondern über Gutes, über Gottes Wort. Und dann wachst du natürlich in der Früh dann auch ganz anders auf. Also nehmt das einmal so, reflektiert das einmal gleich, weil nachher ist es vielleicht dann schon wieder weg. Reflektiert das einmal gleich, wie geht es euch ganz persönlich, wie geht es jedem persönlich dabei? Psalm 119, im Psalm 119, da heißt es mehrfach, ich weiß nicht wie oft, ich will über deine Befehle nachsinnen. Und da dieses Nachsinnen bedeutet, ja, ich lese nicht einen Vers und ja, du sollst und jetzt so und so, sondern Nachsinnen bedeutet innerlich bewegen. Wirst vielleicht hat der eine oder andere den Eindruck, oh, da langt ja meine Zeit, da langen die 24 Stunden ja nicht. Aber das ist ja was, was dich durch den Tag begleiten soll und nicht ablenken soll. Das wird, wenn das "Ich will mehr von dir sehen" heißt, dann das wird sich in deinen Tagesablauf einbauen und wird dich führen durch den Tag. Also da möchte ich jetzt eigentlich hin, dass wir verstehen dann, was heißt das nah bei dir. Du machst alles neu. Und das ist ja das Erste, was wichtig ist für uns, dass Gott in uns die Dinge neu macht. Was später kommt, das können wir uns immer noch Gedanken drüber machen, aber wir sollen als Priorität sollen wir unseren Tag so leben, dass wir sagen können, der Herr ist bei mir. Also im Kern, im Alten Testament ist Kontemplation das ruhige, wiederholende, liebende Bewegen von Gottes Wort und Gegenwart. Und das ist die große Stärke vom Alten Testament, denke ich. Wenn man das lebt, dann wird man auch da Stück für Stück näher ranrücken an das Alte Testament. Im Neuen Testament wird der Begriff Kontemplation vertieft. Also da bedeutet es dann das Schauen auf die Herrlichkeit Christi. Das ist der neue Bund. Klar, dann gibt es neue Prioritäten und das ist das Zentrale für uns als Christen. Schauen auf die Herrlichkeit Christi, weil wir durch das Schauen verwandelt werden. Die Schlüsselstellen, 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, also unverhüllt heißt dann in dem Moment für mich, ich habe nichts anderes vor Augen. Meine Gedanken kreisen nicht um irgendwas anderes, sondern ich bin wirklich beim Herrn. Ich sehe ihn, ich schaue ihn an, mein Geist hat Verbindung mit dem Geist Gottes in mir und ich sehe durch die Herrlichkeit des Herrn oder kann ich zuschauen, wie sich mein Inneres verwandelt, Stück für Stück. Also das ist vielleicht die klarste biblische Definition von Kontemplation. Schauen, das verwandelt. Hebräer 12, 2. Indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Anfänger, also er hat uns so weit gebracht, dass wir gesagt haben, hier bin ich Herr. Nimm du mein Leben, ich gebe dir mein Leben. Ich will nach deinen Maßstäben leben. Und Vollender unseres Glaubens heißt, er wird uns weiterführen. Er lässt uns nicht dort stehen, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Er will uns neu machen, er will uns verändern. Und da ist, finde ich, die Maria ein gutes Beispiel. Die hat sich hingesetzt zu Jesu Füßen. Die ist nicht in Aktivitäten umhergerannt und umhergeeilt, sondern sie hat sich hingesetzt und hat aufmerksam zugehört, was Jesus gesagt hat. Und hat es wohl auch verstanden, also ich denke schon. Also, das ist Jüngerschaft. Präsenz, also unsere Präsenz zum Herrn, vorm Herrn, statt Aktivismus. Oh, und da tue ich mir manchmal ganz schön schwer, muss ich gleich echt sagen. Aber er verändert uns.
Bitte? Aber die Martha brauchen wir auch manchmal.
Aber, ja, aber wir tun uns leichter mit der Martha, wenn wir vorher, ja, wenn wir vorher gesessen waren und wirklich aufmerksam zuhören. Genau. Johannes 15, das ganze Kapitel sagt uns, schreit uns förmlich an, bleibt in mir. Also natürlich mit der leisen Stimme Gottes, nicht mit Megafon. Also hier, und das ist ein Schlüsselkapitel des Neuen Testamentes, da spricht Jesus über die lebenswichtige Verbindung mit ihm. Ohne mich könnt ihr nichts tun, was Wert für die Ewigkeit hat. Wir können freilich alles Mögliche tun, aber was dann letztendlich bleibt, was Frucht bringt und bleibt, das geht nur mit ihm. Also im Kern, das Neue Testament beschreibt Kontemplation als das schauende, hörende, verweilende Sein bei Christus, das den Menschen innerlich verändert. So zur Definition davon. Schauende, hörende, verweilende Sein bei Christus, das den Menschen innerlich verändert. Also Kontemplation im biblischen, im christlichen Sinn ist nie Selbstverwirklichung. Wenn du danach strebst, dich selbst zu verwirklichen, dich zu behaupten, dich auszubauen, dann bist du hier falsch bei diesem Begriff. Also das meint immer Beziehung, Beziehung zum lebendigen Gott, zu unserem Erlöser Jesus Christus. Hinwendung, Empfang seiner Gegenwart. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Also er lädt uns ein, immer zu kommen. Wir dürfen kommen, wir sollen kommen, wenn wir fröhlich sind, wenn wir aufgedreht sind, wenn wir wütend sind, wenn wir beladen und belastet sind. Hören auf sein Wort, sich berühren lassen, sich verwandeln lassen. Und was die größten Hindernisse sind, da komme ich ganz am Ende noch dazu, das soll ja irgendwie praktisch sein heute. Also es bringt nichts, wenn ich euch mit allen möglichen Begriffen bombardiere. Es soll in die Praxis. Also wer jetzt schon abgeschaltet hat, der kann später ja noch einmal draufschalten, noch einmal connecten. Also Kontemplation geschieht im Dialog mit Jesus, nicht im Monolog, wie bei der Selbstfindung. Also du kannst freilich mit dir reden, aber es bringt manche Dinge in eine bestimmte Klarheit. Freilich müssen wir nachdenken, ganz nüchtern über die Dinge, aber ihr wisst, was ich meine. Also wie sieht denn diese Kontemplation praktisch aus? Also wie gehe ich jetzt vor, wenn ich vor meiner Bibel sitze und sage, so, jetzt kontempliere ich. Also ihr dürft den Begriff dann wieder vergessen, das macht überhaupt nichts. Ihr wisst dann, um was es geht. Und dann. Okay. Also, es ist ganz praktisch, stilles Lesen. Kannst einen kurzen Bibelvers, also ich tue mir da am leichtesten, wenn es ein kurzer Vers ist, langsam lesen. Ich bin gestern an dem Psalm 1, Vers 1 hängen geblieben. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, nicht betritt den Pfad, den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Und das ist, wenn du da mal durchkaust, ne, dann merkst du, das beinhaltet eigentlich alles, was du nicht tun solltest, beziehungsweise was du tun solltest. Das Schauen. Also du kannst da, was weiß ich, vielleicht ist es ein Bild, ein Psalm, ein Vers, also ein Bild, das du gekriegt hast, wie du vorhin, Petra, mit der Wiese da, mit den Maulwurfshügeln. Ich denke, das ist auch was wir nicht einfach auf Seiten tun sollten, weil wir denken, ja gut, das ist irgendwie eine Erklärung. Grab doch da mal für dich nach. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet diese grüne Wiese, die von Maulwurfshügeln durchzogen ist? Oft vergessen wir einfach zu schnell wieder, gehen wieder zur Tagesordnung über. Was will mir Gott zeigen durch das Bild von der Petra? Das ist ja nicht nur der Petra ihr Bild, sondern das soll ja auch dazu dienen, um uns als Gemeinde, als Einzelne im Leben vorwärts zu bringen. Weil wenn du was gezeigt kriegst dann und siehst, da die Maulwurfshügel, die bedeuten ja das und das, lass einmal versuchen, diese Maulwurfshügel einzuebnen und neuen Rasen anzusehen an den Stellen. Vielleicht kommt es auch wieder hoch, vielleicht kommt der Maulwurf wieder hoch, fängt wieder an zu graben. Das ist ja, weiß man ja nicht. Ne? Das sind ja geschützte Tiere und es ist für mich ein wenig so ein Synonym. Manches Mal denkt man, naja, ein bisschen Sünde in meinem Leben, das ist doch nicht so schlimm, das sind doch andere. Ne? Jetzt kann was unterstellen, aber ja. Das Hören, also ich setze mich still vor Gott und das ist auch so ein Punkt, wo ich mir nicht so leicht tue, weil ich relativ schnell von irgendwelchen Gedanken wieder ein- und überholt werde. Und dann zu sagen, Herr, rede, dein Diener hört. Und dann wirklich dran zu bleiben am Hören, nicht im nächsten Moment wieder ans Handy zu denken, oh, da könnte jetzt eine neue WhatsApp drauf sein, vielleicht hat mir irgendjemand irgendeine Nachricht geschrieben. Da komme ich aber dann später auch noch dazu. Also das ist auch noch ein wenig ein Punkt, der so ein bisschen in die Praxis führen soll. Ja, und dann ist, denke ich, auch wichtig, so eine gewisse dankbare Aufmerksamkeit, dass ich da gleichzeitig dem Herrn danke für das Wirken, sein Wirken in meinem Leben. Das verbindet sich ganz gut mit den übrigen Punkten. Ja, was diese biblische Kontemplation mit der philosophischen, mit philosophischen Ansätzen gemeinsam hat, nämlich nichts. Das habe ich vorhin schon gesagt, also was die Unterschiede sind. Das eine, das Philosophische nimmt den Menschen ins Zentrum und das Biblische den Herrn. Das ist ganz einfach ausgedrückter Unterschied. Ja, und warum ist das im biblischen Sinne, wenn du das einübst und praktizierst, warum ist das so kraftvoll? Und das ist natürlich ein Prozess und da werden wir reinwachsen müssen, aber mir, für mich und auch für euch ist es echt ein Anliegen, dass wir da weitergehen in dem Punkt. Nah bei dir. Du machst alles neu in mir. Also warum hat es Kraft? Wir sagen immer, der Name Jesu hat Kraft, jawohl. Und genau dorthin wollen wir uns wenden, weil das, wenn wir das praktizieren, das Herz beruhigt. Du kannst deine Gedanken und deine Seele sammeln. Du kannst Gottes Gegenwart erfahren. Ich behaupte ja, dass das die Gedanken klärt, dass du dich ausrichten kannst und nicht so schnell abgelenkt bist, dass das die Beziehung zum Herrn vertieft, dass das den Charakter formt und dass es schließlich und endlich unseren ganzen Alltag durchdringt. Weil wenn wir das zur Gewohnheit machen, dann haben wir das ja in uns, dann ist das ja nicht mehr flüchtig, sondern das bleibt. Und dann wird sich auch unser Leben verändern. Also das ist einfach eine Quelle aller geistlichen Kraft, wenn wir das ernst nehmen und praktizieren. Und jetzt sind wir bei der für mich zentralen Frage, was hindert uns eigentlich daran, zu dieser Quelle zu kommen und permanent mit ihr verbunden zu sein? Diese Frage muss natürlich jeder für sich beantworten. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Anregungen geben. Ich denke, der Hauptgrund, warum wir uns da so schwer tun, ist Ablenkung. Und die gibt es tausendfach. In unserer heutigen, in unserer modernen Zeit ist Ablenkung das Übel der Menschheit, würde ich jetzt mal sagen. Also Ablenkung durch Geschäftigkeit und Verpflichtungen. Natürlich musst du deinen Job machen. Natürlich musst du das, was du versprochen hast, da halten. Natürlich musst du dich um das und das und das kümmern. Familie, Gemeinde etc. Aber dahinter steht immer ein Aber. Habe ich dort Dinge, die überflüssig sind? Habe ich Dinge, die, wenn ich sage, Herr, ich vertraue dir, warum halte ich dort dran fest? An meiner Geschäftigkeit, an meinen Verpflichtungen, wenn ich Beziehungen habe, wo ich schon längst weiß, die sind nicht gut für mich. Warum bin ich da nicht konsequent? Ja, und großer Punkt, denke ich, ist auch Sorgen und Nöte im Persönlichen. Also, das hat auch dann mit Vertrauen zu tun, versuche ich meine Dinge selber zu lösen oder bin ich wirklich in der Lage, willens und in der Lage, die an Gott abzugeben. Wir sagen immer so leicht und flockig, ja, ich gebe das dem Herrn, aber tun wir das wirklich dann? Muss sich auch jeder für sich beantworten. Hole ich mir das wieder, weil ich denke, oh, der Herr, der wird es jetzt nicht zu meiner Zeit machen oder hat er mich überhaupt gehört oder ist das jetzt in seinem Willen und dann holen wir uns das zurück und sagen, oh, jetzt muss ich aber, jetzt muss es endlich einmal funktionieren. Jetzt. Und das hält uns natürlich ganz gewaltig von einer wirklichen inneren Ruhe ab und von einer Zeit, die wir brauchen, um im Herrn ins Reine und ins Klären zu kommen. Ängste und die allgemeinen Entwicklungen. Ich habe heute früh schon zweimal gehört, oh, da ist wieder in der Welt irgendwas los. Ich muss sagen, ich habe noch nichts gehört und nichts gesehen, weil ich das bewusst nicht gemacht habe. Ich habe mich nicht mit irgendwelchen Nachrichten beschäftigt, habe nicht irgendein Handy oder irgendein Medium in die Hand genommen, um da nachzuschauen, was ist denn da los. Und ich denke, das ist manchmal auch wirklich wichtig, dass wir sagen, okay, jetzt Herr, jetzt bist du dran, jetzt geht nichts anders. Und wenn die Welt untergeht, dann ist es so. Ja, und genau deswegen ist mir das Thema so wichtig. Okay, Ängste und die allgemeinen Entwicklungen. Da kannst du ja Angst kriegen, wirklich. Oh, hat einmal einer gesungen. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt. Aber das wie schwarze, grüne Haare, da kannst du ja Angst kriegen, wirklich. Oh, du kennst das. Ja, also einiges davon, was ich genannt habe, das können wir beeinflussen. Da können wir nicht beeinflussen, sondern nur dem Herrn in die Hände legen, so rum. Und da unser Vertrauen wirklich nicht erschüttern lassen, auch wenn es nicht gleich anders wird. Und Vertrauen, dass er sich drum kümmert. Manches ist eine Frage unserer Prioritäten. Und die können wir steuern und ändern. Ich behaupte, das Wichtigste in unserem Leben als wiedergeborene Christen ist unsere Zeit mit Gott. Also nachdem wir ihm unser Leben gegeben haben, ist für mich das Wichtigste, ich brauche Verbindung mit Jesus. Das ist lebens- und überlebensnotwendig für meinen Glauben. Ansonsten wird es irgendwann einmal stille Zeit, nennen wir das. Die Frage ist, ist es still? Ist sie wirklich still? Ist sie manchmal still? Ist sie nie still? Wie gehen wir da damit um? Und jetzt wieder die Frage, die Anregung an dich, wie gehst du damit um? Denk mal kurz drüber nach, wie geht es mir da damit? Ich gebe mal eine Minute Zeit einfach einmal um. Ja, wenn du jetzt gemerkt hast, wo du stehst, vielleicht ungefähr oder wie es dir geht dabei, dann gebe ich dir jetzt einmal drei Standorte, wo die meisten stehen. Du hast deine Zeit mit Gott fest in deinen Tag eingeplant und begegnest ihm regelmäßig intensiv. Oder du tauchst irgendwann am Abend aus der Hektik und dem Stress des Tages auf und stellst fest, oh, den ganzen Tag keine Beziehung zu meinem Herrn gehabt. Oder, Alternativ 3, du liegst irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Extremen. Also mir passiert es schon, dass ich dass ich abends zur Besinnung komme, nach einem kurzen Frühmorgengebet und vor unserer gemeinsamen Zeit. Meine Frau und ich, wir machen abends immer gemeinsame stille Zeit oder gemeinsame Gebets- und Lobpreiszeit. Und da stelle ich fest, oh, jetzt habe ich mein Ding gemacht, tagsüber. Das war so der Alltag. Also es ist auch wirklich ein Prozess, das ist klar. Und dann denkt man so leicht, oh, jetzt muss ich nur schnell 5 Minuten in der Bibel lesen. Dass ich wenigstens irgendwas habe. Also wie gesagt, manche Ablenkungen können wir nicht oder nur schwer beeinflussen. Aber einen der Hauptfaktoren können wir sehr wohl kontrollieren. Und was ich für mich, und vielleicht ist es auch beim einen oder anderen von euch so, was ich für mich als schon einen Hauptfaktoren jetzt speziell wieder identifiziert habe in der Vorbereitung, das ist der Umgang mit den modernen Medien. Also ich zähle jetzt zu den modernen Medien, den Fernseher, die Nachrichten, das Tablet, das Smartphone, deinen Computer, also meine Art natürlich. Ne? Also alle modernen Medien, die uns so über das, was in der Welt so passiert und mit dem, was man sich einfach gern beschäftigt, wo auch Spaß macht, Musik hören, über YouTube und Predigten vielleicht übers Internet, wobei ich auch gemerkt habe, das kann auch Ablenkung sein. Ich kann mir das durchaus anhören, alles anhören, genießen, aber ich habe nicht wirklich Beziehung. Also es bringt mich im Endeffekt nicht oder kaum weiter. Und deswegen habe ich uns ein paar praktische Tipps mitgebracht. Die sind nicht von mir, sondern die hat sich jemand in der FEG Bayreuth ausgedacht. Also das könnt ihr auch im Internet nachschauen, könnt ihr euch runterladen. Ich stelle auch den Link zur Verfügung. Und da geht es um den Umgang mit dem Smartphone. Das Ding, das wir ständig in der Tasche, in der Handtasche, in der Hosentasche herumtragen. Günther ist eine Ausnahme, der schüttelt mit dem Kopf. Gut, jawohl, sehr gut. Hast du schon einen Vorteil? Schon, ja. Ich meine, man kann sich ja mit anderen Dingen beschlagen lassen. Ne? Also das ist, so ist es nicht. Aber in unserer modernen Zeit stellt man fest, und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, es gibt zum Beispiel, denke jetzt daran, das kommt dann aber nachher noch, es gibt einen Score, der misst, einen Fear of Missing Out Effekt. Fear of Missing Out Effekt, das heißt, wenn du dein Handy versteckst oder verlierst oder was, wie hoch ist dein Panikgrad, weil du deine Nachrichten nicht nachschauen kannst, weil du nicht imstande bist, dich auf dem Laufenden zu halten. Ja. Und dieser Fear of Missing Effekt, der kann ziemlich hoch sein. Also es gibt Leute, kann man vorstellen, weil du hast ja da mittlerweile alles Mögliche drauf, deine Banking-App und was weiß ich alles, ne? Aber jetzt gehen wir mal der Reihe nach. Ich würde das gerne ein bisschen tiefer noch mit euch betrachten. Ja, also es ist für den einen oder anderen sind 10 Punkte und ich denke, das kann eine ziemliche Herausforderung sein, wenn du das hörst. Vielleicht auch nicht, also. Schaue morgens in deiner stillen Zeit nicht auf das Smartphone. Egal, was da los ist. Im Idealfall solltest du nicht einmal ein Smartphone zu Gesicht bekommen, bis du deine stille Zeit gemacht hast. Damit dies gelingen kann, solltest du dich von einem Wecker wecken lassen. Also Handy nicht ins Schlafzimmer, das sollte sowieso klar sein. Plane für deine stille Zeit wirklich mindestens 30 Minuten ein. 30 Minuten, halbe Stunde. Warum? Laut Flow-Theorie brauchen wir 15 Minuten, um in einen Flow zu kommen. Also in einen Lauf, bis das überhaupt anschlägt, sozusagen. Ne? wie bei einem Bier, bis du merkst, oh, jetzt merke ich den Alkohol, so quasi. Ne? Erst nach 15 Minuten sind wir so auf eine Aufgabe fokussiert, dass wir effektiv Ergebnisse erzielen. Also es ist weder ein 5 Minuten, 10 Minuten, noch 15 Minuten Zeitraum für die stille Zeit geeignet, sagt diese Theorie. Die 16. Minute ist also unsere erste wirklich produktive Minute. Eine 5-minütige Turbo-stille Zeit sollte also vermieden werden. Nutze zur Bibellese und zur stillen Zeit nicht dein Smartphone, sondern die Bibel in Buchform. Ich habe das jetzt, muss ich gestehen, die letzte Zeit gemacht. Und ich konnte tatsächlich feststellen, das ist eine Ablenkung. Selbst wenn du dir vornimmst und wenn du das tatsächlich nicht machst, dass irgendwelche Nachrichten hochpoppen könnten und du irgendwas, dir schießt irgendwas in die Gedanken und du hast den Impuls, oh, jetzt mal nachschauen, was ist denn da los? Entferne dein Smartphone aus dem Raum, wenn du in der Bibel liest oder stille Zeit machst. Alles raus. Dann kannst du nicht abgelenkt werden durch irgendwelche Piepstöne, durch irgendwas. Ja. Also wie gesagt, das ist eine Empfehlung, die sich jemand ausgedacht hat. Das ist nicht von mir, aber ich finde es gut. Grundsätzlich. Laut Studien zum Thema Brain Drain führt allein die räumliche Anwesenheit unseres Smartphones zu einer Schwächung unserer kognitiven Leistungsfähigkeit. Also alles wissenschaftlich bewiesen, ne? Es geht gemessen. Auch andere Dinge, die deine Gedanken abschweifen lassen könnten, sollten entfernt werden. Lege eine bestimmte Uhrzeit fest, ab der du abends keine digitalen Medien mehr nutzt. Von Wissenschaftlern wird etwa 3 Stunden vor dem Schlafengehen empfohlen, also beispielsweise 19 Uhr. Da du somit weniger neuen Input bekommst, wirst du neben einer ruhigeren Nacht dich auch morgens besser auf deine stille Zeit konzentrieren können. Also ich habe jetzt ganz praktisch, ich habe jetzt meinen E-Book-Reader wieder aus dem Schrank geholt, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt mal noch was lesen will, dann habe ich alles Smartphone benutzt. Und es geht halt leicht dann bis in die Zeit, wo es dann Zeit ist, ins Bett zu gehen. Und dann hast du natürlich diese 3 Stunden nicht. Die kannst du ja gar nicht einhalten. Also deswegen die Empfehlung, 3 Stunden vor dem Schlafengehen alle digitalen Medien aus. Jetzt kommt der Punkt, der ist ganz besonders herausfordernd. Verbringe den Sonntag ohne dein Smartphone. Dies wird in einigen Punkten herausfordernd und ungewohnt sein. Du kannst dann zum Beispiel nicht mehr spontan deine Verabredungen ändern, einfach 15 oder 30 Minuten später kommen oder ähnliches. Besonders einfach wird dies, wenn sich auch dein Umfeld, also etwa deine Gemeinde, an diese Vereinbarung hält. Dabei kannst du auch messen, wie stark du den FOMO, also den Fear of Missing Out-Effekt, empfindest, also wie groß deine Angst ist, etwas zu verpassen am Sonntag, am Tag des Herrn. So, dann der vorletzte Punkt, richte Handyverbotszonen ein. Am Esstisch ist dein Nächster dein Gegenüber. Hier hat das Smartphone nichts verloren, ebenso im Schlafzimmer. Empfohlen wird auch, auf der Couch und an anderen bequemen Orten das Handy nicht zu nutzen. Alternativ kannst du im Eingangsbereich ein Fach für dein Smartphone einrichten. Dort legst du immer dein Smartphone ab, wenn du nach Hause kommst. 3 bis 5 Mal am Tag gehst du zu deinem Smartphone, um Dinge zu erledigen. Mehr als 5 Entsperrungen des Handys pro Tag sind im Allgemeinen nicht nötig. Und jetzt lass uns das einmal gegenüberstellen mit dem, was wir in der Praxis tun. Also ihr wisst, was ich meine. Brauche ich jetzt nicht weiter erklären. Ne? Okay. Reflektiere wöchentlich deine Internetnutzung. Die Funktion Bildschirmzeit und ähnliche Analyse-Apps helfen dir dabei. Was offenbaren dir diese Daten über deine Prioritätensetzung? War Gott in dieser Woche das Zentrum deines Lebens? Oder was ist das Smartphone oder das Tablet?
Wir sind alle verloren.
Nein, das sind wir deswegen, deswegen sind wir noch nicht verloren, Karin. Im Gegenteil. Wir werden uns immer mehr dem Herrn zuwenden können, wenn wir frei von Ablenkungen sind. Und ich, wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach ist es wirklich die große Geisel unserer Zeit im christlichen Sinne, dass wir so viele Ablenkungen zu stemmen haben. Und dann geben wir uns halt leicht dem Schicksal, dem Unvermeidlichen in die Hände. Ne? Einen letzten Punkt habe ich noch, werde zum Ermutiger. Also es gibt da Alternativen da dazu, zu den ganzen Entbehrungen, die man dann vielleicht spüren und hinnehmen müssen. Mache einer anderen Person ein Geschenk, besuche deine Glaubensgeschwister. Ich hatte letztens ein Gespräch, wo wir gesagt haben, ja, wir müssen eigentlich als Gemeinde wieder ein bisschen enger zusammenrücken, mehr Gemeinschaft außerhalb des Gottesdienstes. Das wäre schön. Und da hätten wir doch Gelegenheit, Handy auf Seiten und treffen. Nee, brauchen wir nicht. Also wenn wir vorher ausgemacht haben, wir wissen wann und wo, dann ist das, dann kann jeder sein Handy da haben lassen. Das ist ganz, ganz einfach. Brauchst du nicht, ne?
Da hätte ich noch den Eindruck von der Petra von vor längerer Zeit, weil sie hat gesagt, wenn du einem kleinen Kind sein Spielzeug wegnehmen willst, weil es nicht gut ist, dann gib ihm was anderes dafür.
Ja.
Und das ist auch das, ne?
Wenn genau.
du es wegnimmst, dann brauchst du einfach was anderes.
Genau. Genau. Ja, ich meine, in erster Linie ist natürlich jetzt Priorität, wäre jetzt in der Situation, wo man an Mangel erleben und den irgendwo ausgleichen möchten, ne, an Mangel durch unser fehlendes Smartphone. Dann ist natürlich das Allerbeste, dann die Zeit zu nutzen, um mit dem Herrn die Beziehung zu vertiefen. Und dann gleich drauf die Beziehung untereinander zu vertiefen. Ich meine, mit euch können wir es jetzt die nächsten 3 Wochen nicht, ihr seid ja nicht da. Aber
wir brauchen ein Smartphone dazu.
Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, das ist der Satz, der jetzt da abschließen soll, es gibt viele Möglichkeiten des Dienstes aneinander. Eine recht simple Form ist es, eine ermutigende Nachricht zu versenden. Also ich vermute mal, dass ihr jetzt, wenn ihr in Afrika seid, ständig von uns ermutigende Nachrichten kriegt.
Okay.
Ja? Genau. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, und das ist für mich eine ganz zentrale Stelle, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen, einüben und anwenden können. Also das Schlimmste für mich jetzt, wäre jetzt, wenn ihr rausgeht und das alles schon wieder vergessen hättet. Für mich natürlich ja, ne? Klar. Amen.
Amen.
Also im Hinblick, ein Satz noch, im Hinblick auf die eingangs erwähnte Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, Offenbarung 21,5 und unsere persönliche geistliche Entwicklung stellen sich natürlich noch weitere und tiefgehendere Fragen im biblischen Kontext und Herausforderungen. Und die möchte ich im direkten Anschluss an diese Predigt am Pfingstsonntag dann noch vertiefen. Also in der Zwischenzeit, ich verschicke einiges über die Gemeindegruppe und da könnt ihr, hoffe ich, könnt ihr dann ein bisschen dranbleiben an dem Thema für euch zum Nutzen, zum persönlichen Nutzen. Und dann würde ich es gern mit euch noch einmal weitergehend beleuchten. Pfingstsonntag, 24.